Ja, ich habe die ganzen Tage überlegt, was ist denn so das richtige Thema? Heute spricht ja jeder über Corona und alles, was damit zusammenhängt. Und ich kann mich da auch nicht völlig von frei sprechen. Aber ich habe gedacht, ich möchte doch gerne heute etwas meinen lieben Geschwistern in Refrath an Ermunterndem zukommen lassen. Und da gibt es neben vielen Texten, die ja sehr ermutigend sind in der Bibel, auch einen, der mich ganz besonders oft angesprochen hat. Obwohl ich sehr wenig darüber gepredigt habe. Ich wundere mich selber, warum ich das nicht öfters tue. Aber ich freue mich sehr, heute das mal etwas ausführlicher tun zu können. Und zwar aus Römer 8. Römer 8 ab Vers 31. Und ich lese mal den ganzen Text vor und dann werde ich versuchen, einen kleinen Überblick zu geben über den Römerbrief, um diesen Text aus der ganzen Situation heraus besser verstehen zu können. Also Römer 8 ab Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist doch ein wunderbarer Text. Und ich möchte versuchen, auf dem Hintergrund des Römerbriefes einmal aufzuzeigen, welch eine Bedeutung er damals hatte in der damaligen Situation und wie wir das auch für uns heute in Anspruch nehmen können. In den ersten Kapiteln 1 bis 3 macht Paulus deutlich, wie Gott sich Menschen offenbart hat. Er spricht von einer vierfachen Offenbarung Gottes. In Offenbarung 1 haben wir die äußere Offenbarung Gottes in der Schöpfung. Und Paulus macht deutlich, dass Gott uns den Verstand gegeben hat, damit wir durch den Verstand schon erkennen können, dass es einen Schöpfer geben muss. Dass dieser Schöpfer natürlich identisch ist mit dem Gott der Liebe, das ist noch ein weiteres Problem. Dafür gibt es dann andere Hinweise. Aber zunächst einmal, dass es einen Schöpfer geben muss. Und deswegen ist die Evolutionslehre auch demaskiert, kann man ganz klar sagen. Sie geht auch gegen den normalen Verstand eines Menschen. Was uns da beigebracht worden ist in der Schule und wovon man heute ausgeht, als ob das alles Tatsachen wären, obwohl es nur Hirngespinste der Menschen sind. Die äußere Offenbarung Gottes in der Schöpfung. Im zweiten Kapitel haben wir eine zweite Offenbarung Gottes. Man nennt sie die innere Offenbarung Gottes, nämlich im Gewissen. In der äußeren Offenbarung spricht Gott uns vom Verstand an. Und bei dem zweiten, wo es um das Gewissen geht, da geht es um unsere moralische Wertung dessen, was um uns herum geschieht. Oder auch, was in uns geschieht, das Gewissen klagt uns an, dass wir nicht so sind, wie wir sein möchten und dass wir es auch nicht aus eigener Kraft schaffen. Und das Gewissen macht deutlich, Gott ist nicht nur der Schöpfer, er ist auch der Richter. Es gibt so viel Böses, was in unserer Welt geschieht, Im Augenblick denken wir an den Krieg in Syrien, an die Situation im Südsudan, wo wieder versucht wird, eine ganze Volksgruppe auszurotten. Wir in der ZAM, wir haben auch manche Probleme in Nigeria, in Mauretanien haben wir zwei unserer Mitarbeiter im Gefängnis sitzen im Augenblick. Und es geschieht so manches, was uns traurig macht und was deutlich macht, irgendetwas ist nicht in Ordnung mit der Menschheit und auch mit uns selber. Das Gewissen klagt uns an und weist uns hin auf den Richter. Und dann gibt's Gott sei Dank die dritte Offenbarung Gottes durch sein Wort, wo Gott uns die Zusammenhänge erklärt. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Wie ist das Böse in die Welt hineingekommen? Und wie wird das Böse abgeschafft? Wie kann ich frei werden von Leidenschaften, von Gebundenheiten und ähnlichen Dingen? Die Bibel zeigt uns den Weg. Und dann kommt die vierte Offenbarung, die hängt mit der dritten natürlich ganz eng zusammen, nämlich der Hauptinhalt der Bibel heißt Jesus Christus. Gott offenbart sich in seinem Sohn. Im Alten Testament ist er der Engel des Herrn, wenn Gott mit Menschen in Verbindung tritt, immer durch seinen Sohn. Er ist der Mittler zwischen Gott und Menschen, schon im Alten Testament. Und im Neuen Testament wird es geoffenbart durch das Werk von Golgatha. Und das wird im dritten Kapitel in wunderschöner Weise am Ende deutlich gemacht. Und da wird die Gesamtsituation der Menschheit so beschrieben, dass keiner aus eigener Kraft zu Gott kommen kann. Alle sind abgewichen, alle sind schuldig, alle brauchen Erlösung. Und Gott sei Dank, Gott hat den Weg der Erlösung gezeigt in seinem Sohn. Er ist der Gnadenstuhl. Und ich sehe ja eine ganze Reihe auch jüngere Leute, gerade ganz groß sehe ich hier so einige jüngere Leute auf meinem Schirm. Sehr erfreulich. Ihr könnt das dann auch nochmal studieren in Kapitel 3 am Ende, wo das dann so ausgedrückt wird, dass alle sozusagen verloren sind, alle haben gesündigt und dann heißt es, und werden umsonst gerechtfertigt durch die Gnade, die Jesus Christus ist, und zwar für alle, die glauben. Und dann wird uns eine doppelte Rechtfertigung mitgeteilt, eine doppelte. Zunächst einmal heißt es im Abschluss von Kapitel 3, dass Gott gnädig ist, wenn er rechtfertigt. Das ist im Hinblick auf den Sünder. Wir leben unter der Gnade Gottes. Nur weil Gott uns gnädig ist, ja, kann er uns rechtfertigen. Aufgrund seiner Gnade. Aber dazu gehört die zweite Art von Rechtfertigung. Da heißt es dann nämlich im nächsten Vers danach, nach der Gnade und der Rechtfertigung heißt es, Gott ist auch gerecht, wenn er rechtfertigt. Wieso ist er gerecht? Ist er uns das schuldig? Nein. Aber er ist es seinem Sohn schuldig. Der Sohn hat den Preis bezahlt. Und Gott muss jetzt, in aller Ehrfurcht gesagt, uns rechtfertigen, wenn wir unsere Hoffnung auf Jesus setzen. Wenn wir glauben, dass sein Blut Gott zufriedengestellt hat. Dass durch sein Blut wir mit Gott versöhnt sind. Dann ist Gott gerecht seinem Sohn gegenüber. Er ist es seinem Sohn schuldig, dass er jeden rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Das ist eine doppelte Sicherheit, die wir haben. Ist das nicht herrlich? Ich sage nochmal, da steht am Abschluss der vier Offenbarungen Gottes, äußere in der Natur, die innere im Gewissen, die dritte in der Heiligen Schrift und die vierte in Jesus Christus. Diese doppelte Gerechtigkeit, ja, die Gerechtigkeit durch den Glauben, die Martin Luther damals ja vor 500 Jahren dann befreite von dieser ganzen Angst, dass er es einfach aus eigener Kraft nicht schaffen kann. Hat sich ja sehr bemüht, bis er das begriff, Gott schenkt es dem, der ihm vertraut, der ihn beim Wort nimmt, der glaubt, was er gesagt hat und was er getan hat. Und dann wird das im Lauf des Römerbriefes weiter behandelt, in Kapitel 4 zum Beispiel am Beispiel von Abraham, wo deutlich wird, auch im Alten Testament kam kein Mensch in den Himmel, wenn ich es mal ganz einfach sage, durch eigene Werke, durch das Halten des Gesetzes, das hat keiner geschafft, sondern durch den Glauben. Und Abraham wird als Vater der Gläubigen hingestellt. Das ist Kapitel 4. Dann kommt Kapitel 5. Ungeheuer wichtig, da geht es um die Erbsünde. Da wird deutlich gemacht, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und hat alle kontaminiert. Das ist ja nun sehr aktuell mit unserem Coronavirus, ja. Von dem Coronavirus hoffen natürlich viele, dass sie nicht infiziert werden. Aber von dem Sündenvirus sind alle infiziert. Keiner ist davon verschont. Und der Sündenvirus, das macht Römer 5 deutlich, führt zum sicheren Tod. Da gibt's keinen Ausweg. Es sei denn, wir sind geborgen in dem zweiten Menschen, so wird er dargestellt, beschrieben. Der erste Mensch war von der Erde, Adam, der zweite Mensch ist vom Himmel, Jesus Christus. Und dann heißt es dort, so wie in dem Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Damit sagt Römer 5 zwar nicht, dass alle gerettet werden, ohne Ausnahme, ist keine Unterstützung der Allversöhnung, sondern nur alle in Christus. Und wie man in Christus hineinkommt, wird ja in den Versen vorher beschrieben, und dann in Kapitel 6 noch einmal verdeutlicht in der Taufe. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, das geht ein bisschen schnell. Aber ich finde das so interessant im Römerbrief, wie das aufgestellt ist und wie eins ins andere greift und immer wieder neue Erkenntnisse uns gemacht werden an neuen Beispielen. Also Kapitel 4 war das Beispiel von Abraham, der Vater der Gläubigen. Kapitel 5, Adam, der erste Mensch, durch den alle Sünder wurden, ja, und Christus, der neue Mensch, in dem alle, die ihm vertrauen, der Zusatz ist ungeheuer wichtig, ein neuer Mensch werden. Und das wird in der Taufe bekannt. Dann wird in Kapitel 6 die Taufe beschrieben, mit Christus gestorben, mit ihm begraben und mit ihm auferweckt zu einem neuen Leben. Und das wird symbolisch in der Taufe dargestellt. Das geschieht nicht erst in der Taufe. Aber die Taufe ist ein Zeugnis von dem, was bereits geschehen ist. Das ist für unsere Täuflinge ungeheuer wichtig. Ich weiß von mir selber, es wird ja manche von euch auch so gehen. Ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus. Meine Eltern waren Christen, die Großeltern, Urgroßeltern. Ich komme ja aus der sogenannten alten Versammlung. Die haben den alten Darby sogar beherbergt. Das war, da waren wir ganz stolz immer drauf, dass der sogar mal bei uns war. Also bei meinen Urgroßeltern natürlich, der ja der Hauptmann der Brüderbewegung ist. Und da denkt man so, man rutscht da hinein, man ist da automatisch gläubig. Und warum soll man sich bekehren? Ich war immer gläubig. Ich war nie ungläubig. Warum sollte ich mich bekehren? Ja, das macht Römer 6 deutlich und auch andere Stellen. Es geht nicht nur um den Heiland, so wichtig das ist. Der Heiland interessiert uns zunächst mal am meisten, weil der uns die Sünden abnimmt. Ja, eben hat dieses Kinderlied geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Aber es geht auch um den Herrn. Und ich bin überzeugt, dass die Wiedergeburt erst stattfindet, wenn wir ganz bewusst Jesus auch als Herrn annehmen. Nicht nur als Heiland. Es bei mir in der Verkündigung, wenn ich evangelistisch tätig war, habe ich da größten Wert drauf gelegt, wenn ich mit Leuten ins Gespräch kam, kamen mir öfters Leute hinterher zum Nachgespräch, dass ich ihnen deutlich machte, es geht darum, dass Jesus jetzt die Mitte deines Lebens wird. Dass du eine persönliche Beziehung zu ihm eingehst. Dass du sagen kannst, Jesus ist mein Heiland und mein Herr. Ich will auf ihn hören, ich will ihm folgen. Dass uns das nicht immer so gelingt, das werden auch die Älteren meiner Zuhörer sicher den Jüngeren bezeugen können. Es gibt manche Rückschläge. Wir haben immer noch Probleme mit der Sünde. Römer 6 behandelt das. Die sündige Natur. Und Römer 6 sagt, wir müssen die im Tode halten. Und Römer 6 erklärt auch, wie das geht. Nämlich, dass wir unsere Glieder, hier die Hände zum Beispiel, oder die Füße, die Augen, die Ohren, den Verstand, den Mund vor allen Dingen auch sehr, Gott zur Verfügung stellen. Ich zitiere wörtlich. Paulus sagt, so wie ihr damals, eben als sie noch Sünder waren, noch nicht errettet waren, wie ihr damals eure Glieder der Ungerechtigkeit zur Verfügung stelltet, so stellt jetzt eure Glieder der Gerechtigkeit zur Verfügung. Stellt sie Gott zur Verfügung. Das ist unsere Aufgabe. Herr, nimm meine Hände, dass sie für dich wirken. Meine Füße, dass ich dahin gehe, wo man auf mich wartet. Mein Mund, dass ich das Rechte sage als Hilfestellung für andere. Und so weiter und so fort. Das heißt, mein Leib Gott weihe. Den Gedanken nimmt übrigens Paulus in Kapitel 12 dann nochmal auf, wo das im Einzelnen behandelt wird. Also wenn ihr Römer 6 mal durchstudiert, nehmt dazu auch Kapitel 12, da wird das im Einzelnen dann erklärt. Das greift nochmal darauf zurück. So, jetzt sind wir schon Kapitel 6, jetzt kommt Kapitel 7. Da macht Paulus, also manche denken, er würde gar nicht von sich reden, ich persönlich glaube schon, dass er diese Erfahrung gemacht hat, nachdem er zum Glauben gekommen ist, doch die Erfahrung, die wahrscheinlich jeder Christ irgendwann mal macht. Nämlich, dass das mit dem neuen Leben, mit der Wiedergeburt, irgendwie nicht so automatisch geht. Immer Gutes tun, Gutes denken und so weiter, dass da ein Kampf ist. Und da sind wir in Gefahr, dass wir versuchen, diesen Kampf mit eigenen Mitteln zu gewinnen und den Herrn aus den Augen verlieren. Das ist die große Gefahr. Nicht mehr mit ihm rechnen. Und dann sagt Paulus, was ich tun will, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, und das Böse, das ich meiden möchte, genau das tue ich. Weil er offensichtlich eine Zeit lang, wir wissen nicht wann das war, muss am Anfang seines christlichen Lebens gewesen sein, wohl vergessen hat, dass unsere Kraft nicht in uns liegt, sondern in Jesus Christus. Und am Ende von Kapitel 7, da kommt es ihm wieder und dann sagt er, ich danke Gott durch Jesus Christus. Da hat er vorher, im Vers vorher, hat er diesen Ausruf gemacht, dass er ganz verzweifelt ist. Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes, sagt er. Und dann kommt, ich danke Gott durch Jesus Christus. Da wird der Blick wieder auf den Herrn gelenkt, mit seinen Möglichkeiten. Und dann kommt Kapitel 8, was uns jetzt eben beschäftigt. Und in Kapitel 8 entwickelt er zunächst mal die neue Natur, wie die neue Natur in uns wirkt. Der Heilige Geist, den wir von Gott bekommen haben, uns verändert, uns auch Heilsgewissheit schenkt. Der Heilige Geist, der Geist zeugt mit unserem Geist, mit unserem Verstand, dass wir Kinder Gottes sind. Der Verstand ist also dabei beteiligt, unser Verstand durch den Heiligen Geist erleuchtet, dass es so sein muss, dass wir ewiges Leben haben. Und dafür gibt der Heilige Geist dann die Gründe an in 1. Johannesbrief. Da werden die Gründe aufgezeigt, an denen wir uns selber prüfen können, ob wir Leben aus Gott haben. Ungeheuer wichtig, gerade für kindergläubige Eltern, weil wir meistens nicht so eine dramatische Bekehrung erlebt haben. Aber diese Entscheidung, sage ich noch einmal, dass Jesus der Herr sein soll, das ist unsere Bekehrung. Dass er die Mitte unseres Lebens wird. Und dann bekommen wir auch diese Kraft. Das ist Römer 8. Und im Lauf dieses Kapitels entwickelt Paulus dann das, was man unter Prädestinationslehre versteht. Die haben wir in unseren Kreisen auch, allerdings nicht im Sinne von Calvin. Calvinistische Prädestinationslehre ist äußerst gefährlich, kann ich nur verwarnen, sondern im Sinne von Römer 8. Da heißt es nämlich, dass Gott auserwählt hat, entsprechend seinem Vorherwissen. Welche er vorher erkannt hat, die hat er auch berufen, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und dann wird das entwickelt, was Gott alles für uns vorgesehen hat. Das ist so herrlich. Ich will das nochmal lesen hier. Ab Vers 28. Wir wissen aber, übrigens immer wenn aber kommt, das sage ich auch mal den jungen Leuten, dann kommt ein Gegensatz. Vorher wird etwas beschrieben, was nicht so günstig ist. Und wenn jetzt das Aber kommt, dann stellt Gott die Alternative vor. Wir haben es besser Was ist in Vers 28? Wir sind schon in Römer 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Aha. Der Coronavirus, ich kann mich mir also nicht verkneifen, den auch wenigstens mal zu nennen, der wirkt auch zu unserem Guten. Ich habe in YouTube einen kleinen Beitrag zu dem Thema vom Hauskreis zur Hausgemeinde. Wieder hin zu urgemeindlichen Zuständen. Könnt ihr euch mal anhören. Ist nur 20 Minuten lang. Und wo ich diesen Anlass nehme, dass man jetzt für eine Zeit lang auf jeden Fall nicht mehr in größeren Versammlungen zusammenkommen kann, nochmal neu zu entdecken, wie man auch in kleinen Gruppen, er sagt ja, wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, trotzdem auch Gemeinde praktizieren kann, also in Hausgemeinden. Der Coronavirus zum Beispiel hat auch diese dispositive Ansicht, dass jetzt viele Menschen beunruhigt sind. Es geht ja eine Angstwelle über die ganze Welt. Und die Leute zittern ja wie Espenlaub, obwohl die Gefahr nach meinem Dafürhalten längst nicht so groß ist, wie sie oft geschildert wird. Aber da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, da will ich jetzt nicht zu viel hier ausbreiten. Aber auf jeden Fall, die Situation ist die, dass sie sehr viele Leute beunruhigt sind. Ich habe heute Morgen noch in mein Internet reingeschaut, was die letzten Nachrichten sind. Unruhe überall. Und dann können wir ihnen sagen, wir haben eine Antwort darauf. Wir sind nicht beunruhigt, weil wir wissen, dass das Leben nicht alles ist, das Leben auf dieser Erde. Wenn wir hier die Augen schließen, dann öffnen wir sie in der Herrlichkeit. Wir haben eine ganz andere Zuversicht. Wir können mit Gelassenheit, mit großer Gelassenheit in die Zukunft gehen. Und dann könnten wir zum Beispiel diese Verse zitieren, die wir eben gelesen haben. Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Christen sollten jetzt zeigen, dass sie wirklich anders sind als Menschen ohne Hoffnung. Und ich hoffe, dass man das uns auch ansehen und auch von uns hören kann. Alle Dinge dienen zum Guten, welche berufen sind. Aber woher weiß ich denn, dass ich berufen bin? Nun, Paulus erklärt das. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Die Dillenburger Verlagsgesellschaft hat übrigens, falls Sie das noch nicht wissen sollte, der ein oder andere, ein hervorragendes Buch rausgebracht. Vor ein paar Monaten. Das heißt Zuvor bestimmt von John Lennox. Ich habe noch nie so etwas Gutes über die Vorherbestimmung gelesen. Ist zwar ziemlich dick, aber es lohnt sich. Also für Leute, die gerne lesen, da bekommt ihr sehr, sehr viele Argumente, dass wir wirklich wissen dürfen, wenn Gott auserwählt, dann ist das nicht wie ein Lottospiel oder wie auch immer, sondern er hat zuerst erkannt, wer sich entscheiden würde, wer sein Angebot annehmen würde. Und entsprechend dieser Entscheidung hat er die Auswahl getroffen. Und was ist der Sinn der Auswahl? Dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Brüder und Schwestern unseres Herrn zu sein. Das ist der Sinn der Vorherbestimmung, der Auserwählung. Nicht nur gerettet, sondern in diese erhabene Stellung hineingebracht zu werden. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Und das geht noch weiter. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Und dann kommt die Frage, was sollen wir denn hierzu sagen? Ja, da ist man doch zunächst mal stumm vor Staunen. Was Gott für uns sich ausgedacht hat. Wenn wir daran denken, ich möchte mal die Älteren unter uns vielleicht ansprechen. Wenn wir daran denken, an unser Leben, was hinter uns liegt, da sind doch manche Macken und manche Sachen, die wir gerne ungeschehen machen würden, wenn wir das könnten. Mir ist erst diese Nacht nochmal durch den Kopf gegangen. Ich schlafe ja nicht so besonders gut und da kann man über manches nachdenken. Und dann ist mir auch persönlich klar geworden, was ist das für eine Gnade, dass man das glauben darf. Gott hat alles vergeben. So weit der Osten ist vom Westen. Er sagt nicht der Nordpol vom Südpol. Das könnte man messen. Aber Osten von Westen ist ein fließender Übergang. Das kann man gar nicht bestimmen. Dieser Ausdruck wird gebraucht, um deutlich zu machen, das ist verschwunden. Wie der Nebel durch die Sonne verschwindet. Oder in die tiefsten Tiefen des Meeres. All diese Bilder haben wir für die Sünde, die Gott weggenommen hat. Und im Hebräerbrief in Kapitel 10, wo das alles entwickelt wird, das Opfer des Herrn, dann heißt es, unsere Sünden wird er nie mehr gedenken. Nie mehr. Ist das nicht wunderbar? Und wir wären ja schon zufrieden, wenn wir irgendwo im Himmel auf so einem Schemelchen vielleicht säßen und zwischendurch mal den Herrn sehen könnten. Aber wir sollen immer bei ihm sein. Seine Brautgemeinde. Er wird uns mit ihm alles schenken, heißt es hier. Es geht ja so weiter. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört über die 7 Worte am Kreuz. Dann ist mir das auch nochmal so richtig durchgegangen, was sich da ereignete. Und dann, wenn man dahin kommt, wo der Herr Jesus ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, wusste er das nicht. Natürlich wusste er das. Und trotzdem, wir ahnen etwas von diesem unfassbaren Geschehen. Der Sohn, der immer eins und einig mit dem Vater war, beide stimmt ja, von Ewigkeit her, kein Anfang, kein Ende, erfährt etwas, was für ihn völlig unbekannt war. Von der Sünde sozusagen überrollt zu werden, zur Sünde gemacht zu werden. 2. Korinther 5, wir lesen das öfters, Vers 21 in Verbindung mit dem Brotbrechen, auch zu Recht. Den, der keine Sünde kannte, der wurde für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden. Da haben wir wieder die Gerechtigkeit Gottes. Aber der Preis dafür war, dass er zur Sünde gemacht wurde. Er hat ihn nicht verschont. Im Alten Testament, Jesaja 53, Vers 10, wenn ich mich recht erinnere, heißt es, es gefiel ihm, dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Es gefiel Gott, ihn, den Herrn Jesus, zu zerschlagen. Ja, ist denn Gott sarkastisch? Hat ihm das Spaß gemacht? Doch, keinen Fall. Aber es war in seinem Wohlgefallen, dass er zur Sünde gemacht werden sollte, weil letzten Endes Gott natürlich auch das Ergebnis sah. Auch er sah hinters Kreuz. Aber vor allem in der Jesus tat es. In Hebräer 12 wird das gesagt, dass er wegen der vor ihm liegenden Freude, dass du und ich ihm gehören sollten, ihm dienen, mit ihm herrschen, sich an ihm erfreuen und er an uns, das war seine vor ihm liegende Freude, hat er das Kreuz erduldet und der Schande nicht geachtet. Hebräer 12, Vers 3. Was es Gott gekostet hat, den Vater, den Sohn zu geben, können wir nicht ermessen. Wir können nur staunen. Wir können nur staunen über diese grenzenlose Liebe Gottes. Und dann können wir vielleicht auch etwas besser verstehen, wenn Menschen diese Liebe Gottes mit Füßen treten. Dann heißt es in 2. Thessalonicher 2, dass nach der Entrückung, wenn der Antichrist gekommen ist, die dann nicht mitgehen, die davon gewusst haben, das können Kinder, glaube ich, Eltern gewesen sein. Das könnte jemand auch von denen, die jetzt mir zuhören, sein. Hat alles gewusst, alles gekannt, hat diese Entscheidung aber nicht getroffen. Und 2. Korinther 2 sagt, die haben die Liebe mit Füßen getreten. Sie wollten sie nicht annehmen. Und Gott sendet ihnen dann einen Geist der Lüge, des Irrtums, dass sie der Lüge glauben. Und das wird dann nochmal wiederholt im nächsten Vers. Zweimal, dass sie nicht mehr glauben können, die von der Entrückung wussten, die um den Herrn wussten, um seine Liebe und das nicht angenommen haben. Das ist insofern ja heute äußerst aktuell, weil nicht wenige Christen denken, dass dieser Coronavirus und diese ganze Pandemie unter Umständen schon so in diese Richtung führt von Matthäus 24, wo diese weltweiten globalen Ereignisse genannt werden. Dazu gehören auch die Seuchen. Dass es das schon ist, lasse ich mal offen, aber es ist auf jeden Fall schon eine große Ähnlichkeit. Und es ist das erste Mal, dass überhaupt etwas weltweit geschieht. Die Pest vor vielen hundert Jahren, die war nur auf Europa begrenzt, ja, und die Pocken waren auch nicht weltweit. Aber jetzt haben wir tatsächlich weltweit so etwas und wir wissen auch davon. Überall gehen die Grenzen zu, wir wissen bestens Bescheid, was da läuft. Und das wird in Matthäus 24 bei diesen ersten Wehen sehr stark betont, immer weltweit. Und viele Christen glauben, ich persönlich glaube auch, dass wir in diesen ersten Wehen, die da genannt werden, durchaus noch hier sein können. Die Entrückung muss da noch nicht stattgefunden haben. Bin allerdings von überzeugt, dass die Entrückung vor der letzten Jahreswoche Daniels stattfindet, die letzten 7 Jahre. So wie wir das in der Brüderlehre auch haben, das glaube ich auch. Aber diese ersten Zeichen dort, die ersten 6 Zeichen von Matthäus 24, können auch vor dieser Zeit schon anfangen. Die richtige Auswirkung, die wird dann allerdings dann erst sein, wenn die Gemeinde oben ist. Wenn die apokalyptischen Reiter kommen, Offenbarung 6 und so weiter. Dann sind wir Gott sei Dank beim Herrn. Aber ich sehe darin auch ein gnädiges Walten Gottes, dass er so etwas kommen lässt, damit die Gemeinde mal sich wieder daran erinnert, unser Herr will doch wiederkommen. Wann wird das denn sein? Können wir damit rechnen, dass das in absehbarer Zeit geschieht? Sehr viele Christen rechnen damit. Wir wissen nicht, ob es in diesem Jahr geschieht. Es kann auch noch ein Jahr dauern, vielleicht auch 2. Aber 100 Jahre wird es mit Sicherheit nicht mehr dauern. Das war ich schon zu behaupten. Weil der Herr nicht zulassen wird, dass die Welt sich selber vernichtet. Und die Möglichkeiten, das zu tun, haben sie. Durch die Atomwaffen, durch die biologischen Waffen und durch die chemischen Waffen. Die Menschheit kann sich zigmal selber auslöschen. Und der Herr wird das verhindern. Deswegen muss er auch vorher kommen. Das kann nicht mehr so lange dauern. Und das möchte ich den jungen Leuten sagen. Wartet nicht auf bessere Zeiten oder auf bessere Gelegenheiten. Nutzt die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, auch in dieser Zeit, im Hinblick auf die Unruhe der Menschen, was ich eben versuchte zu erklären, um hier ins Gespräch zu kommen. Und durch eure Zuversicht deutlich zu machen, ob alt oder jung, dass diese Dinge uns nicht umwerfen, sondern näher zum Herrn führen. Und die Erwartung, dass er wiederkommt, in uns wecken. Ja, ich will auch nicht zu lange darüber reden, aber ihr merkt ja schon, das ist ein wunderschönes Thema. Wir wollen auch nicht zu schnell zu Ende kommen. Ich will mich aber trotzdem beeilen, damit wir einigermaßen den Text durchbekommen. Also, weil Gott ein so großes, ein so gewaltiges Opfer mit seinem Sohn uns geschenkt hat, sagt Paulus, er hält uns gar nichts vor. Alles, was wert ist, wird er uns schenken. Wird ihm alles schenken. Damit meint er nicht Lotto gewinnen oder irdische Prosperität oder ähnliches, sondern das, was Wert hat für die Ewigkeit, liegt für uns bereit. Wir müssen uns beschenken lassen. Aber beschenken lässt man sich nur, wenn man seine Armut zugibt. Wenn man deutlich macht, ich brauche ihn alle Zeit. Und das zeigt sich auch in unserem Gebetsleben. Das zeigt sich in unserer Lektüre von Gottes Wort, dass wir uns von ihm beschenken lassen wollen. Und jetzt kommt noch was. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Übrigens, wenn ihr euch mal ein bisschen mehr Zeit nehmt, so viel Zeit haben wir jetzt nicht, ja. Aber so fürs Einzelstudium, seht mal, das sind alles Fragen, die hier gestellt werden und es gibt Antworten darauf. Das ist auch eine wunderschöne Betrachtungsweise dieses Abschnittes. Gegen Gottes Auserwählte. Aha. Hier wird unser Adel vorgestellt. Wenn die Bibel von unserer menschlichen Natur spricht, dann macht sie ganz klar, wir sind nichtswürdig. Wir sind schuldig. Wir haben gar keine Anrechte auf den Himmel. Hiob sagt, was ist der Mensch? Der Wurm, die Made. Kein besonders gutes Urteil. Aber wenn die Bibel davon spricht, wie sie die Kinder Gottes sieht, da wird ganz anders von uns gesprochen. Es fehlt mir jetzt die Zeit, aber ich würde die Brüder ermuntern, die mir hier zuhören, vielleicht mal in einer ihrer nächsten Predigten, mal über dieses Thema zu sprechen, welche Titel die Heilige Schrift auch uns gibt. Und natürlich die Titel für den Herrn, das ist noch ein schöneres Thema. Aber es ist auch schön zu sehen, wie wir geadelt werden durch den Adel des Herrn. Seine Gerechtigkeit wird unsere Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, unsere Heiligkeit. Er ist der Sohn Gottes, wir werden Kinder Gottes und vieles andere mehr. Wer wird gegen uns Anklage heben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der Verdammer? In einem unserer Lieder heißt es, dass der Kläger uns verklagt. Wenn der Kläger uns verklagt, im alten Liederbuch ist das Nummer 37. Christus hat uns schon vertreten. Wenn er uns zu sichten war, Christus hat für uns gebeten. Und in einem anderen Lied heißt es, dann geht der Kläger stumm davon. Wenn der Herr uns rechtfertigt, er unser Rechtsanwalt, er tritt für uns ein, er hat den Preis bezahlt. Und der Teufel kann tun und lassen, was er will, er kann uns das Heil nicht rauben. Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. 4 Etappen. Der Tod, dann die Auferstehung, der Sieg über den Tod, der Beweis, dass Gott ihn angenommen hat, dann die Himmelfahrt und jetzt als 5. Er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Das gibt uns große Sicherheit und Gelassenheit, einen tiefen Frieden. Wir sind geborgen in seiner Hand. Der Teufel kann nichts ausrichten. Wir wissen, dass die Bibel den Teufel den Verkläger der Brüder nennt, in Offenbarung 12. Und eines Tages wird er das nicht mehr können. Jetzt kann er es noch. Ist jetzt noch tätig. Aber in der Mitte der sogenannten Drangsalzeit, dieser 7 Jahre, die ich eben erwähnte, genau in der Mitte in Offenbarung 12, wird er aus dem Himmel entfernt und er wird nie mehr verklagen können. Aber jetzt haben wir unseren Rechtsanwalt, der für uns eintritt. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Das ist ja das, was gerade die Menschen bewegt. Verfolgung. Das erleben wir in der ZAM an etlichen Fronten. Haben wir schon vieles erlebt auf diesem Gebiet. Verfolgung. Aber nichts kann uns scheiden von dem Herrn. Oder Hungersnot. Das wird jetzt ein ganz großes Problem. Das möchte ich einfach auch nochmal dran erinnern. Ihr seid ja auch missionsinteressiert. In Afrika zum Beispiel wird das Problem des Hungers ein viel größeres Problem sein als das Problem mit dem Coronavirus. Wenn die Leute gehindert werden an vielen Tätigkeiten, weil die sowieso am Existenzminimum leben, dass wir da auch in unseren Gebeten dran denken und auch überlegen, wie wir da irgendwie helfen können. Und wir hören das schon von unseren Mitarbeitern, von einigen ist mir das schon gesagt worden, dass die Not die Leute allerdings jetzt wieder mehr zum Herrn treibt. Dass wieder größeres Interesse ist in einigen Ländern, auch für die Botschaft. Nicht zuletzt auch in muslimischen Ländern. Dafür können wir Gott danken. Er benutzt auch diese Dinge. Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtopfer sind wir gerechnet worden. Ich meine, da können wir nicht mitreden. Aber damals in der Situation, als die Römer diesen Brief bekamen, wer regierte da in Rom? Nero, einer der größten Menschenschlechter aller Zeiten, der größten Tyrannen. Und Paulus weiß, die Lage der Römer ist schwierig und auch der übrigen Christen im Römischen Reich. Die konnten jeden Tag vom Leben zum Tode befördert werden, wurden verfolgt. Er hilft ihnen nicht dadurch, dass er sagt, das hört alles in den nächsten Wochen auf. Braucht keine Angst haben, nur ein paar Tage, dann ist die Verfolgung vorbei. Nein, er richtet ihren Blick nach vorne. Gott wird für sie sorgen. Wenn sie verfolgt werden, gibt er ihnen die Kraft, die Verfolgung zu ertragen. Und wenn es zum Letzten kommt, nimmt er sie auf in die Herrlichkeit. Gehen sie zu ihm. Und das dürfen wir auch wissen für unsere Brüder und Schwestern in der Verfolgung. Es ist heute so, dass fast alle 5 Minuten ein Christ ermordet wird. Das sind über 100.000 Christen im Jahr. Es gibt ein Institut in London, das die ganzen Berichte von Christenverfolgungen sammelt. Und das ist seit etwa 20 Jahren immer so zwischen 100 und 150.000, die ihr Leben für den Herrn lassen. Wenn das ausrechnet, das ist das fast alle 5 Minuten. Also in der Zeit, wo wir hier miteinander reden, haben einige unserer Brüder und Schwestern ihr Leben, ihr Zeugnis für den Herrn mit ihrem Leben bezahlt. Wollen wir auch daran denken, dass wir für sie und auch für die Hinterbliebenen beten. Aber, sagt Paulus, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Da macht er deutlich, die Kraftreserven haben wir nicht in uns, aber in Jesus. Und zwar in seiner Liebe. Wir merken ja, dieser ganze Abschnitt spricht zwar auch von der Allmacht Gottes, aber das ist eigentlich nur am Rande. Das Entscheidende hier ist die Liebe. Die Liebe des Vaters und die Liebe des Sohnes, die auf unsere Gegenliebe normalerweise stoßen sollte. Und seht mal, unsere Liebe zum Herrn, die hängt tatsächlich davon ab, inwieweit wir seine Liebe für uns erkannt haben. Je mehr ich überwältigt bin von der Liebe meines Herrn, desto stärker wird meine Gegenliebe. Ein brennendes Herz. Und seht mal, auch als jüngere Leute, ihr seid ja, ihr müsst ja nicht überall große Reden schwingen, ja? Aber ein brennendes Herz für Jesus wird euch die Kraft geben und auch den Blick öffnen für Gelegenheiten, die Gott euch gibt, um dann auch mal ein Wort weiter zu sagen. Oder in der guten Tat, in der Tat durch die göttliche Liebe bewirkt, die dem anderen etwas bringt, was er braucht, was ihm weiterhilft. Wir überwinden durch seine Liebe, in dem Maße, wie seine Liebe uns erfüllt, sind wir bereit, alles zu ertragen. Da könnte ich jetzt viel erzählen, dafür fehlt mir jetzt die Zeit, also aus dem Leben auch von anderen. Wie wunderbar der Herr darüber wacht. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, auch der kleine Virus nicht, ja, uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ihr Lieben, ich hoffe, dass wir davon auch überzeugt sind. Von dieser Überzeugung können wir leben. Davon können wir zeugen, was uns erfüllt. Und wenn wir selber von der Botschaft erfüllt sind, können wir sie glaubhaft weitersagen. Und das, ihr Lieben, das ist meine Botschaft für uns alle. Für euch, ihr lieben Geschwister aus Refrath und Freunde, die ihr zuhört und dabei seid, wie auch für mich, dass die Liebe des Herrn mich mehr und mehr erfüllt und vorwärts treibt und die Gelegenheiten erkennen lässt, wo ich dem einen oder anderen etwas von ihm weitersagen kann oder wo ich Gutes tun kann, die Zeit nutzen. Denn es könnte heute sein, dass Jesus wiederkommt. Es muss nicht mehr lange dauern. Wir dürfen in dieser Erwartung stehen Und Johannes, und damit komme ich zum Schluss, sagt in seinem ersten Brief, wenn er ja von der Heilsgewissheit spricht, spricht er zwischendurch auch davon, dass wir den Herrn sehen werden. Und dann sagt er in 1. Johannes 3, nachdem er das in den ersten drei Versen entwickelt hat, sagt er dann im folgenden Vers, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, nämlich ihn zu sehen, ihm gleich zu sein, das hat er vorher geschrieben, der reinigt sich selbst, so wie er rein ist. Das heißt, wenn wir in der Hoffnung der Wiederkunft des Herrn leben, werden wir auch in der Heiligung leben. Und sich für Gott heiligen heißt Abstand von der Sünde. Ja, jetzt lernen wir Abstand vom anderen. Das wird hoffentlich bald wieder anders werden. Ja, aber von der Sünde können wir gar nicht genug Abstand nehmen. Und die Nähe des Herrn suchen. Je weiter von der Sünde entfernt, desto näher beim Herrn. Und wenn wir nah beim Herrn sind, dann, ihr Lieben, werden wir voller Freude in die Zukunft schauen, denn wir wissen, Jesus kommt wieder. Und dafür wollen wir ihm von ganzem Herzen danken. Das möchte ich jetzt gerne noch mit euch tun. Herr Jesus, die Botschaft ist so wunderbar, die du uns in dein Wort hinterlassen hast. Und wenn wir hier von deiner Liebe hören und von der Liebe des Vaters und diese mehrfach wiederholten Hinweise, dass niemand und nichts uns von der Liebe des Vaters zu trennen vermag, die sich geoffenbart hat in dir, seinem Sohn. Herr, dann lass uns das wirklich zutiefst mit großer Freude und Dankbarkeit erkennen und uns erfüllen und zu einer tiefen Gegenliebe führen, dass aus dieser Liebe heraus, Herr, wir dann auch das tun, was dir gefällt. Dich verherrlichen in einem Leben, dass zu deiner Ehre gelebt wird. Schenke es meinen geliebten Brüdern und Schwestern, den Alten und auch den Jungen und auch den Kindern, die mich jetzt hören. Schenke es ihnen, dass jeder Tag gelebt wird, als ob es der letzte wäre, dass wir jederzeit dir begegnen können. Wir danken dir für diese herrliche Hoffnung. Wir loben und preisen und erheben deinen so wunderbaren Jesus-Namen. Amen.